Ich möchte euch hineinnehmen in eine Geschichte. Wer von euch kennt Nehemia? Das ist ein toller Typ. Wir waren letzte Woche frühstücken zusammen. Und wir haben sehr viel Austausch gehabt und ich habe sehr viel von diesem Typen lernen können, von diesem Mann, Mann Gottes. Und ich möchte euch mit einer Passage mit euch lesen. Vielleicht, Samuel, magst du das lesen? Ja, ich hole das Mikrofon, komm. Dann haben wir wenigstens noch eine andere Stimme dazwischen. Aus Nehemia 8, vielleicht wird das angestrahlt oben. Es sind drei solche Teile, genau. 8 von 1 bis 12, einfach bis hier.
Als der Oktober herankam und die Israeliten in ihren Städten wohnten, versammelte sich das ganze Volk auf dem Platz vor dem Wassertor. Sie baten den Gesetzeslehrer Esra, das Buch mit dem Gesetz Moses herbeizubringen, dem Gesetz, das Jahwe den Israeliten verordnet hat. Am 1. Oktober brachte der Priester Esra das Gesetzbuch vor die ganze Versammlung und die Männer und Frauen und alle Kinder, die es schon verstehen konnten. Vom frühen Morgen bis zum Mittag las er auf dem Platz vor dem Wassertor aus dem Gesetzbuch vor. Das ganze Volk hörte aufmerksam auf die Worte des Buches. Der Schriftgelehrte Esra stand dabei auf dem hölzernen Podest, das man zu diesem Zweck errichtet hatte. Rechts neben ihm standen Matitja, Shema, Anaya, Uriah, Hilkia, Maaseya und links neben ihm Pedaya, Mishael, Malkia, Hashum, Hashbaddana, Zecharia und Meshulam. Esra öffnete die Schriftrolle vor allen Augen, denn er stand höher als das versammelte Volk. Als er das tat, standen alle auf. Zuerst pries Esra Jahwe, den großen Gott, und alle antworteten mit erhobenen Händen, Amen, Amen. Dann warfen sich vor Jahwe auf die Knie und beugten sich mit dem Gesicht auf die Erde, bis auf die Erde. Die Leviten, Jeshua, Bani, Sherebia, Yamin, Akub, Shabbatai, Hodia, Maaseya, Kelita, Azaria, Josabat, Hana, Pelaya, halfen den Zuhörern, das Gesetz zu verstehen. Das Volk blieb dabei an seinem Platz. Sie übersetzten die vorgelesenen Abschnitte und erklärten die Weisung Gottes, damit die Leute sie verstehen konnten. Als die Israeliten die Worte des Gesetzes vernahmen, fingen sie an zu weinen. Da sagten der Statthalter Nehemia, der Priester und Gesetzeslehrer Esra und die Leviten, die das Volk unterwiesen, seid nicht traurig und weint nicht, denn dieser Tag ist Jahwe, eurem Gott geweiht. Geht jetzt zu eurem Festmahl, esst und trinkt und gebt auch denen etwas ab, für die nichts vorbereitet ist. Heute ist ein Festtag für Jahwe, seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn ist eine Festung für euch. Auch die Leviten redeten dem Volk gut zu, beruhigt euch. Denn der Tag ist heilig, ihr müsst nicht traurig sein. Da gingen alle zum Essen und teilten ihr Festmahl mit denen, die nichts hatten. Sie feierten ein großes Freudenfest, denn sie hatten die Worte verstanden, die ihnen übermittelt worden waren.
Vielleicht können wir die nächste Folie reinmachen. Wer kennt diesen Bibelvers nicht? Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke, nach Luther. Wer von euch hat das schon mal zum Geburtstag empfangen? Warum lasst du? Das ist so. Oder wenn zum Beispiel jemand eine schwierige Situation in seinem Leben macht, dann ist es so ein typischer frommer Spruch, dieses, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. In dieser Woche, während ich da mit Nehemia da im Gespräch war, also in der Bibel las, ist mir dieser Vers nochmal so richtig ins Auge gestochen. Ich habe mich gefragt, was ist denn eigentlich damit gemeint? Was ist mit dieser Freude am Herrn gemeint? Was ist mit dieser Stärke gemeint? Und was ist mit diesen seid nicht bekümmert gemeint? Warum waren sie denn eigentlich bekümmert, dieses Volk? Wenn wir so die Geschichte aufrollen von Nehemia ist nach Jerusalem gegangen, und um die Stadtmauer aufzubauen, zusammen mit Esra, mit dem Priester. Sie hatten das ganze Volk, das ganze israelische Volk, kamen gerade aus dem Exil zurück, aus der babylonischen Gefangenschaft. Die waren 70 Jahre gefangen und sie kamen gerade zurück nach Jerusalem und sie bauten zusammen diese Mauer auf unter der Anleitung von Nehemia und Esra. Und was mich bewegt in dieser ganzen Geschichte, bevor ich diesen Vers aufrolle, ist, als die Mauer fertig war, am 1. Oktober haben sie ein Fest organisiert. Und das Erste, was das Volk macht, sie bitten den Priester Esra zu sagen, hey, kannst du uns aus der Schrift vorlesen, aus den Büchern Mose? Und das fand ich Hammer. Und dann lesen wir, dass sie sich dann in diesem Platz versammelten und der Esra fing an zu lesen. Und wir lesen im Vers 3, dass er von früh am Morgen bis zum Mittag las er auf dem Platz vor dem Wassertor aus dem Gesetzbuch vor. Und das ganze Volk hörte aufmerksam auf die Worte des Buches. Und das Volk erhob ihre Hände und sagte Amen, Amen. Und dann warfen sie sich zu Boden und beugten ihre Gesichter bis auf die Erde hin. Und dann waren dann noch die Leviten, diese Helfer vom Tempel, und die übersetzten das, was Esra gerade vorlas, damit das Volk verstanden hat, worum es überhaupt geht. Und wie so oft in unserem Leben ist es nämlich so, dass wenn wir das Wort Gottes lesen, verstehen wir nur einen Teil. Und dann lesen wir weiter, dann verstehen wir noch einen Teil, dann lesen wir wieder weiter und dann kriegen wir eine größere Erkenntnis. Und so lesen wir das durch den ganzen Kapitel 8 und bis zum Kapitel 9 hindurch. Sie lasen und bekamen neues Verständnis über das geschriebene Wort, über das, was Gott gesagt hatte. Wenn ich diese ersten Verse sehe in diesem Kapitel 8, dann sehe ich eine Erweckung gleich. Das Volk Gottes hatte Hunger nach Gott. Und sie, als sie das Wort Gottes hörten, knieten sie zum Boden hin und sie warfen ihr Angesicht auf den Boden in dieser Ehrfurcht vor Gott. Ihr Lieben, das sind erweckliche Zeichen. Ehrfurcht vor Gott zu haben, Buße zu tun. Und ihr Lieben, das ist das, wofür ich bete schon seit vielen, vielen Jahren, dass wir das hier erleben, meinem Taunuskreis, dass Gott uns mit seiner Ehrfurcht besucht und dass ein Geist der Buße über unser Land fällt und Menschen diesen Glauben an Christus finden, der sie frei macht von aller Schuld, der sie errettet aus der Dunkelheit und Licht in ihr Leben hineinbringt. Ich möchte einfach mal die Frage in den Raum werfen. Hast du Hunger nach Gott? Hast du Hunger nach mehr von ihm? Wisst ihr, was passiert? Auch in dieser Geschichte lesen wir das. Ab dem Moment, wo wir mit dem Wort Gottes konfrontiert werden, wo wir einen Hunger nach seinem Wort haben und wir es lesen oder es auch hören, dann geschieht Folgendes. In erster Linie wird Folgendes geschehen. Gott wird dein Leben durchleuchten und du wirst erkennen, wer du bist. Du wirst erkennen, gerade wo du mit deinem Herzen vor Gott stehst, wie es da drin aussieht. Es ist so wie so eine Art Röntgengerät, der dein Verhältnis zu Gott durchleuchtet. Und es wird die guten Sachen aufzeichnen in deinem Leben und es wird die Schattenseiten aufzeichnen in deinem Leben. Ich war viel in der Pflege tätig, früher in der Notaufnahme in Sachsenhausen, früher im Krankenhaus. Und ich habe viele Röntgen durchgeführt bzw. angeordnet als Notfallpfleger oder Notfallaufnahmepfleger, wie heißt das? Ja, genau. Also auf jeden Fall, ich habe das Ding dann angeordnet und die Leute wurden dann durchleuchtet. Dann kamen dann die Bilder zu mir und dann standen wir mit den Ärzten und dann haben wir dann geguckt, die Lunge zum Beispiel. Und dann konnten wir sagen, ja, gesund, keine Pneumonie, keine Lungenentzündung. Aber wenn irgendwelche Schattierungen waren, dann wussten wir, aha, hier ist eine dunkle Seite, das muss behandelt werden. Und so ähnlich ist das, wenn wir uns auf das Wort Gottes einlassen. Gott durchleuchtet uns und er zeigt uns, hey, hier bist du gut unterwegs und hier ist eine Schattenseite, das muss korrigiert werden in deinem Leben. Die Frage ist immer, wenn wir unser Bild anschauen, wie so ein Spiegel oder wie so ein Röntgenbild, ist unser Leben geprägt von Gott und von dem, was er für unser Leben hat, mit uns vorhat, oder ist unser Leben geprägt von unserem Ego, unserem Stolz, letztendlich von unserer Sünde? Das sind die Schattenseiten in diesem Bild. Aber da bleibt es nicht stehen, sondern die zweite Seite, was da drin offenbart ist, wenn wir uns auf das Wort Gottes einlassen, ist, dass wir Gott erkennen in seinem Wesen, wer er ist, nämlich Liebe, Barmherzigkeit, geduldig, freundlich. Er ist die Freude pur, da werden seine Pläne, seine Gedanken offenbart, sein Wohlwollen und so weiter. All das wird sichtbar in dem Wort Gottes. Das Volk Israel hat im ersten Moment, oder die ist im ersten Part stehen geblieben, als sie das Wort Gottes hörten. Ihr Leben wurde durchleuchtet, indem sie das hörten und sie merkten, hey, hier gibt es Dinge, die nicht stimmen in meinem Leben, in unserem Leben, in unserer Vergangenheit. Und wenn wir reinschauen im Kapitel 9, dann folgt ein ganzes Katalog der Buße, wo sie einfach Gott um Vergebung bitten für all das, was war. Und ich möchte euch einen Vers vorlesen in Nehemia 9,33. Da heißt es, du, also hier wird Gott angesprochen, warst im Recht bei allem, was über uns kam, also in unserer Gefangenschaft, denn du bist treu geblieben, doch wir haben uns schuldig gemacht. Das Volk Israel hat sich Gott abgewendet und deswegen sind sie in diese Situation reingekommen, wo sie hingekommen sind, nämlich in diese Gefangenschaft unter der babylonischen Herrschaft. Sie waren also traurig, weil sie letztendlich erkannt haben, dass sie sich von Gott entfernt haben. Denn in diesem Vers, da heißt es, seid nicht bekümmert. Und ich habe mich gefragt, warum waren sie denn bekümmert? War es, weil sie vielleicht nicht so viel an Reichtum hatten oder weil sie zu viel arbeiten mussten oder weil es doch in Babylonien doch besser war als gerade in Jerusalem, wo nichts war in dem Moment? Warum waren sie denn traurig? Und wir lesen das hier und wir sehen das hier. Sie waren traurig, weil sie erkannt haben, dass sie ferne waren von Gott. Sie waren traurig, weil sie erkannt haben, dass sie gesündigt haben. Und wir lieben, hier geht es also um etwas Größeres als um das Materielle und das eigene Wohlergehen. Hier geht es nämlich um die Ewigkeit in diesem Text. Um dieses Wissen, meine Beziehung zu Gott ist nicht in Ordnung, deswegen waren sie traurig. Die andere Übersetzung heißt es nämlich, seid nicht traurig. Und sie weinten vor Gott, aber sie blieben da stehen und das war das Problem bei dem Volk Israel. Diese Traurigkeit, die sie da hatten, war letztendlich eine angemessene Reaktion auf die Heiligkeit Gottes. Aber diese wiederum war nicht angemessen oder ist nicht angemessen, wenn das in diesem Weinen verharrt. Wenn wir nur in diesem Zustand bleiben, oh Herr, vergib mir, oh Herr, vergib mir, oh Herr, vergib mir, ach Herr, es ist alles so schlimm, vergib mir. Ihr Lieben, das ist nicht angemessen vor Gott. Und Nehemia, er sah das, Esra sah das und die Leviten sahen das. Und sie sagten dreimal zu dem Volk, hört jetzt endlich auf damit. Mit anderen Worten, sie sagten, seid nicht traurig, seid nicht bekümmert. Mit anderen Worten sagten sie, Leute, seht doch endlich mal ein bisschen weiter. Bleibt nicht stehen in eurer Trauer, sondern erkennt doch, wer Gott wirklich ist. Das Volk hatte eine Riesenangst vor dem Zorn Gottes, dass ihm das wieder widerfährt, was ihm widerfahren war in der Vergangenheit. Dass sie es nicht schaffen bis zur Ewigkeit. Und dann sagten noch Nehemia und die anderen Folgendes zum Volk, geht jetzt zu eurem Festmahl, esst und trinkt und gebt euch denen etwas ab, und gebt auch denen etwas ab, für die nichts vorbereitet ist. Heute ist ein Festtag für Jahwe. Mit anderen Worten sagten sie, hey, bleibt nicht stehen mit dem, was war. Ändert euch, lebt die Liebe und die Barmherzigkeit untereinander. Habt Freude am Leben. die ihr von Gott empfangen habt, und freut euch an ihm. Und sie sagten weiter, seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn ist eine Festung für euch, oder die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wisst ihr, manchmal ertappe ich das in Gesprächen, aber auch in meinem eigenen Leben, dass da, wo wir mit dem Wort Gottes konfrontiert werden, dass wir sehr schnell auf dieser Schuldseite uns sehen, auch wenn wir unterwegs sind als Christen und wir stehen quasi vor dem Kreuz, so wie wir es am Karfreitag von Karin gehört haben, wir stehen vor dem Kreuz und das klagt uns alles an und der Feind kommt da, hey, das ist nicht in Ordnung in deinem Leben und das ist böse und keine Ahnung und die Ablehnung, all diese Dinge und all das prasselt auf dich herein. Aber was hier gemeint ist in diesem ganzen Text ist, hey, seid nicht bekümmert, hey, bleibt nicht da stehen, wo ihr seid. Ja, Trauer ist gut, Buße ist gut und die Tränen sind auch gut, aber nur bis zu einer gewissen Zeit. Es ist wichtig, dass wir diese Dinge erkennen, wo wir stehen, unsere Beziehung zu Gott. Aber viel wichtiger ist, dass wir durch das Kreuz schauen auf die andere Seite, auf das, was Gott eigentlich ist und was er getan hat am Kreuz. Und was hat denn der getan am Kreuz? Was hat er vergossen? Sein Blut, wofür? Ja, bitte? Für unsere Schuld, ja? Damit wir Vergebung empfangen, damit wir ewiges Leben empfangen. Es ist vollbracht. Ich erlebe das manchmal in Gesprächen mit Menschen, dass sie vor dem Kreuz noch stehen. Und sie versuchen, sich selbst zu kasteilen, indem sie versuchen, alles Mögliche zu machen, um durch gute Werke wieder Dinge gut zu machen. Aber darum geht es nicht. Es geht um die Erlösung, die wir in Christus haben. Er hat alles getan für uns. Also bleib nicht stehen da, wo du gerade bist, sondern blicke hindurch auf das, was Gott für dich hat und habe deine Freude an ihm. Warum sollen wir uns freuen an ihm? Das war die zweite Frage, die ich mich gestellt habe. Das hebräische Wort, was hier eigentlich mit, einmal haben wir die Freude am Herrn und dann ist dieses, ist eure Stärke. Aber erstmal vielleicht zur Freude, bevor ich irgendwas durcheinander mixe. Was bedeutet Freude zu haben am Herrn? Ist doch interessant, diesen Text steht hier, die Freude, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn, denn die Freude Gottes ist eure Stärke. Es steht da nicht so. Im Englischen heißt es so ein bisschen, die Freude des Herrn ist eure Stärke. Aber das ist eine falsche Übersetzung. Im Hebräischen steht, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und auch dieses Wort ist eigentlich nicht ganz korrekt, sondern eher das Wort Festung. Ich komme gleich dazu. Was bedeutet Freude am Herrn zu haben? Die Bibel spricht ja ganz viel davon, dass Gott Freude hat an uns. Ja, Sephania und die ganzen Bibelstellen, die wir so kennen. Das ist das eine. Aber was bedeutet Freude am Herrn zu haben? Hat jemand eine Idee? Wir sind ja unter uns. Weil er Licht ist und durchbricht die Dunkelheit. Ja. Was brauche ich, um Freude zu haben an ihm? Ihn kennen. Und wie lerne ich ihn kennen? Beziehung. Ich bin jetzt ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Ich bin eine Weile verheiratet. 23 Jahre dieses Jahr. Richtig? 23 Jahre, ne? Ja, es ist auf jeden Fall eine Ewigkeit. Und ich kann euch sagen, ich freue mich an ihr, weil ich eine Beziehung zu ihr habe und nicht oberflächlich, sondern wir haben eine intime Beziehung miteinander. Wir kennen unsere Stärken und Schwächen und ja, und auch manchmal rennen wir gegen die Wand zusammen oder manchmal der eine nur, aber wir fangen uns wieder auf und wir freuen uns aneinander. Freude am Herrn zu haben, bedeutet intime Beziehung mit Gott zu haben, ihn kennenzulernen, ihn und sein Wort. Wenn du das nicht hast, kannst du keine Freude an ihn haben. Wenn du nicht weißt, was Gott ist und was er getan hat und welchen Plan er für dein Leben hat, kannst du keine Freude an ihn haben. Wenn Gott ein Richtergott ist für dich, der dich verdammt und der dich niederdrückt, also quasi vor dem Kreuz noch, dann wirst du keine Freude haben. Aber wichtig ist, dass wir durch das Kreuz hindurchblicken, das, was Jesus getan hat und das, was Gott schon vorbereitet hat. Und ihr Lieben, Freude am Herrn hat was mit Beziehung zu tun, denn ich weiß, ich darf mich geborgen wissen in ihm. Und dass der Zorn Gottes über mein Leben nicht mehr reinbricht. Freude an ihm ist ein Zufluchtsort. Und jetzt komme ich zu dem zweiten Wort, zu diesem Wort, was ich euch erklären wollte. Luther beschreibt es mit Stärke. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Also, ja, das ist unsere Freude. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Oder, wie es eigentlich richtig heißt, denn die Freude am Herrn ist meine Festung, ist eure Festung, ist eine Festung für euch oder auch Zuflucht oder Schutz. Denn das Wort, was hier hinten steht, ist das hebräische Maos. Und das bedeutet Festung, Zuflucht und Schutz. Und es gibt einige Bibelübersetzungen, die das genau so übersetzen. Und es gibt andere, die das mit stark oder mit Stärke oder mit Kraft zum Ausdruck bringen. Es ändert aber nicht viel an dem Ganzen, nur das Bild wird hier nochmal sichtbar. Gott hat eine Zuflucht für dich und für mich vorbereitet. Und diese Zuflucht, dieser Ort, diese Festung, die er vorbereitet hat, die hat er teuer erkauft am Kreuz. Durch das Blut Jesu. Und wenn du hier vorne stehst und du wirst angeklagt und du weißt ganz genau, dass wenn du ohne Gott bist, dass der Zorn Gottes dass du unter diesem Zorn Gottes, dieses Gericht Gottes kommst und du das ewige Leben mit ihm nicht erreichen wirst. In einem Bibelvers, ich gucke mal, ob ich es gerade finde, ich springe nämlich gerade ein bisschen hin und her. In Johannes 3, 36, da heißt es, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben, aber wer dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Das bedeutet, wenn wir uns diese Festung anschauen, das ist der Ort, den Gott vorbereitet hat für uns. Wenn wir Christus haben, die Errettung in Christus durch das Kreuz, durch das, was er getan hat, durch sein Blutvergießen, durch die Sündenvergebung, durch die Errettung, die da drin möglich ist, die Gott uns geschenkt hat, wir müssen nichts mehr dafür tun. Das Einzige, was wir tun müssen, ist, uns da drauf zu werfen, es anzunehmen, es umarmen, als wäre es das Wichtigste in unserem Leben. Nicht als wäre, sondern es ist das Wichtigste in unserem Leben. Und durch ihn empfangen wir Schutz. Wir sind geborgen in dieser Riesenfestung. Und alle Anklage und alle Schuldzuweisung und all der Zorn Gottes, der wird uns da nicht treffen, weil wir in Gott geborgen sind. Könnt ihr dieses Bild nachvollziehen? Das ist mit diesem Vers gemeint. Die Antwort auf das Leiden, auf diesen Zustand des Leidens, des Weinens, der Traurigkeit des Volkes Gottes im Kapitel 8 ist in diesem Vers gegründet oder gegeben. Es wird ihnen zugesprochen. Die Antwort auf die Trauer, auf die Angst, auf die Schuld des Volkes wird ihnen hier zugesprochen. Es gibt eine Zuflucht, es gibt eine Festung und es gibt einen Schutz vor dem, was euch betrübt. Nämlich eure Sünde und dieser Zorn Gottes. Und was ist diese Festung? Was ist dieser Schutz? Ist unsere Freude an ihm über das, wer er ist und was er getan hat für uns. Ich weiß nicht, wo du stehst. Weißt du, manchmal erwische ich mich in meinem Leben, wenn ich das Wort Gottes lese, das oder ins Gespräch komme mit Menschen, dass Gedanken der Anklage kommen. Du hast viel zu wenig getan. Du hast viel zu wenig gebetet. Du hast viel zu wenig Bibel gelesen. Du bist entfernt von Gott. Sonst würde Gott das nicht zulassen oder sonst würde Gott das und das nicht machen oder keine Ahnung, sonst würde alles vieles anders laufen. Und ja, ich glaube daran, dass Gott uns auch wieder auf den richtigen Weg zurückweist. Und es ist auch wichtig, dass wir Buße tun. Es ist auch wichtig, dass wir umkehren, dass wir Gott um Vergebung bitten, da wo wir wirklich auf die Nase geknallt sind. Denn davon sind wir nicht befreit. Wir sind Menschen, wir können Entscheidungen treffen und wenn die Versuchung kommt, dürfen wir uns immer entscheiden, gebe ich nach oder sage ich nein. Ich weiß, wo mein Platz ist bei Gott. Da hat die Sünde und die Finsternis keinen Platz mehr in mir. Nur manchmal ist es so, dass wir uns da reinziehen lassen, diesem Sog, weil wir innerlich schwach sind, weil unser Geist nicht gestärkt ist. Wir hatten das vor ein paar Sonntagen als Predigt gehabt. Und da ist es wichtig, wenn dieser Moment kommt, zu sagen, Seele, es reicht jetzt. Du bist mehr als Sieger und du bleibst standhaft in ihm. Herr, ich lobe deinen Namen. Seele, steh auf und lobe den Herrn. Das war die Botschaft damals. Und wisst ihr, manchmal kommen solche Gedanken und solche Anklagen in meinem Leben. Die Frage ist nur, bleibe ich da drin stehen und lasse es auf mich einprasseln und dann bin ich dann deprimiert vor Gott und Herr, ich bin so schlecht, es tut mir leid. Und hey, es ist nicht falsch, Buße zu tun. Wir sollten das auch tun, wenn es dran ist. Aber manchmal hat die Anklage gar nichts mit Buße zu tun. Manchmal sind es einfach nur Gedanken, die auf deinen Kopf einprasseln, in dein Schlachtfeld da oben zwischen deinen Ohren. Und du wirst richtig niedergerissen. Und dann ist es wichtig, aufzuschauen und zu sagen, okay, nicht traurig sein, sondern schaue durch das Kreuz durch das, was Jesus getan hat. Und krieche hinein in diese Burg und sage, Jesus, du bist meine feste Burg. Jesus, du bist meine Freude. Ich habe Freude an dir und das ist meine Festung, weil ich weiß, was du für mich getan hast. Und ich weiß, dass das mich nicht mehr niederdrücken kann, dass das mich nicht anklagen kann. Das Kreuz, haben wir am Freitag gehört, an Karfreitag, ist ein Tausch. Tod gegen Leben. Sünde gegen Vergebung. Neues Leben in ihm. Und ganz viele andere Dinge. Anklage gegen Annahme. Und wir haben Zeugnisse davon gehört, wie Menschen das ganz praktisch erlebt haben. Er ist unsere feste Burg und unsere Zuversicht, unsere Zuflucht. Die Freude an ihm ist unsere Festung. Und das möchte ich euch mitgeben für euren Alltag. Aber vielleicht können wir für einen kurzen Moment unsere Augen einfach mal schließen. Und versucht ihr einfach mal das Wort Gottes vor dir vorzustellen wie ein Spiegel, der voller Licht ist, voller Liebe und Barmherzigkeit. Und Gott beginnt dein Leben mit diesem Wort Gottes zu durchleuchten. Wo stehst du gerade in dieser Beziehung zu Gott? Was ist in deinem Leben, was dich vielleicht anfeindet? Was dich niederdrückt? Vielleicht ist es Schuld in deinem Leben, die an deinem Leben nagt. Oder wie sieht deine Herzensbeziehung zu Gott aus? Und vielleicht spürst du, hey, eigentlich ist es ganz gut gelaufen bis jetzt, aber irgendwie bin ich vom Kurs abgekommen und ich spüre Gott nicht mehr. Ich erlebe sein Reden nicht mehr in meinem Leben. Dann möchte ich einladen, So wie dieses Volk Gottes in diesem ersten Moment. Erkenne das vor Gott und bekenne das vor ihm. Vor diesem Gott, der voller Gnade und Barmherzigkeit ist. Kehre um davon, tue Buße. Komm zurück nach Hause. Es geht hier um die Ewigkeit, um diese Beziehung zu Gott. Aber bleibe nicht da stehen, sondern weite deinen Blick zu Gott und nehme diese Zuflucht, diese Festung, die Gott dir anbietet, für dich persönlich an. Dieser Ort der Rettung, dieser Ort der Erlösung, der Vergebung, der Liebe, der Annahme, der Barmherzigkeit. Und freue dich an ihm. Er hat schon alles getan und einen hohen Preis dafür bezahlt. Und dieser Zufluchtsort gibt er dir umsonst. Das Einzige, was er sich wünscht, ist so, dass du dein ganzes Leben hingibst und sagst, Jesus, hier bin ich. Ich gebe dir mein ganzes Leben hin. Halte du mich geborgen in deinen Armen. Wisst ihr, Gott ist ein Gott, der Leben schenkt. Er schenkt uns ewiges Leben. Und jeder, der sein Leben anvertraut, der hat dieses ewige Leben im Jetzt und Hier. Und er darf eines Tages in der ewigen Gemeinschaft mit Gott sein und genießen und sich freuen. Deshalb ganz gleich, was du gerade durchmachst in deinem Leben, sei nicht traurig. Sei nicht bekümmert. Denn die Freude am Herrn ist deine Festung. Das ist unser Fokus. Ich fand das so toll, dass die Priester gesagt haben, hey, jetzt geht hin und feiert. Feiert diesen Gott, der euch so reich beschenkt mit seiner Liebe, mit seinem Schutz, mit seiner Gnade und Barmherzigkeit. Feiert diesen Gott. Und sie gingen hin und teilten mit anderen, die es nicht hatten. Und sie freuten sich an Gott. Und das ist das, was Gott für unser Leben hat. Er möchte, dass wir uns freuen an ihm. Er möchte, dass wir diese Freude teilen an andere. Er möchte, dass wir ein Leben der Freude haben, in der Gewissheit, dass ich weiß, wo meine Festung ist und dass ich in dieser Festung geborgen bin. Amen. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Es war eine kurze Botschaft heute für meine Verhältnisse. Aber ich merke, dass es etwas Wichtiges ist, dass wir uns immer wieder neu besinnen, worum geht es denn eigentlich? Und unser Leben, da geht es nicht um das Drumherum, das ganze Materielle. Das sind nur Dinge, die man so... Wie bitte? Ja, die gehören einfach dazu. Aber sie sind nicht das Leben. Was unser Leben bestimmt und was unser Leben Antrieb gibt und was unser Ziel ist im Leben, sind nicht 5 Häuser zu haben, sondern es ist eines Tages in der Ewigkeit mit Jesus zu sein. Und darum geht es. Und wenn wir uns im Fokus richtig setzen, dann wirst du merken, dass innerlich automatisch eine Sehnsucht nach mehr von Gott entsteht. Und wenn die Anklagen kommen, dann setzt du den Fokus, hey, es geht nicht darum, sondern es geht um das, was Gott für mich hat. Ich lege diese Dinge beiseite, wenn ich muss, tue ich Vergebung, aber ich richte meinen Blick auf den, der meine Zuflucht ist. Ich habe meine Freude am Herrn, der mich gerettet hat. Ich habe meine Freude am Herrn, der mich erlöst hat. Ich habe meine Freude am Herrn, der mir vergeben hat. Ich habe meine Freude am Herrn, der mir ewiges Leben hat. Und er ist dort und er baut schon mein Haus, wo ich eines Tages einziehen werde mit Whirlpool und mit Swimmingpool. All das, was ich hier nicht hatte, werde ich dort haben in einer anderen Form. Es geht um das Herz da drin, diese Freude, die sprudelt, weil ich ewige Gemeinschaft habe mit ihm. Ich weiß nicht, ob es Schwimmbäder gibt dort. Das war jetzt nur eine Spinnerei. Für mich würde es reichen, wenn es ein riesen Urwald wäre, wo ich dann von einem Baum zum anderen schwingen könnte. Das ist Himmel für mich. Habe ich euch die Geschichte schon mal erzählt? In Brasilien war ein Mann, der hat über den Himmel gesprochen, eine ganze Woche lang. Und nach dieser Woche war ich so traurig. Und da guckt er mich an beim Verabschieden. Was ist denn los, mein Junge? Erstens bin ich nicht dein Junge. Und zweitens, du hast die ganze Zeit von Gold und Edelsteinen erzählt. Ich hasse Gold und Edelsteine. Ich will nicht in den Himmel gehen. Guckt er mich ganz groß an. Und dann fragte er mich, was magst du denn? Weißt du, ich liebe den Urwald. Ich bin im Urwald groß geworden. Da guckt er mich an, der Himmel ist ein Urwald für dich. Ach, danke, du hast meinen Tag gerettet. Jesus, danke dafür. Wir dürfen uns freuen an dem, was kommt. Ich habe so viele Menschen beerdigt. Ich habe so viele Menschen begleitet bis zum letzten Atemzug. Und das Tolle ist es, Menschen zu begleiten, die Jesus kennen. Diese Vorfreude des Himmels, bei all dem Schmerz und Leid, das manchmal dabei ist, aber die Freude zu wissen, ich gehe jetzt nach Hause. Ihr Lieben, das ist eine Sicherheit, die kannst du im Jetzt und Hier haben. Und das ist das, was Gott dem Volk Israel zuspricht. Hey, ich bin euer Gott. Habt eure Freude an mir, denn das ist eure Festung. Freue dich am Herrn, denn er ist eure Festung. Amen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns den Blick der Ewigkeit immer wieder vor Augen hältst. Du hast es damals getan und tust es heute. Danke, Herr, für die Errettung. Danke für die Erlösung. Danke für die Vergebung, für das neue Leben, was du uns schenkst. Und Herr, du kennst dann jeden Einzelnen von uns hier. Du weißt, wo ein jeder Einzelne steht in dieser Beziehung zu dir. Du kennst unser Herz. Herr, wir machen uns auf für dich an diesem Morgen. Durchleuchte uns heute und diese Woche neu durch. Und da, wo wir vielleicht die Prioritäten neu setzen müssen in unserem Leben, Herr, zeig uns das auf. Aber Herr, verhilf uns, dass wir nicht in dieser Traurigkeit und in dieser bedrückten Haltung bleiben, sondern dass wir unseren Blick aufrichten zu dir und dass wir sagen können und bekennen können vom ganzen Herzen, meine Freude ist am Herrn, denn er ist meine Zuflucht. Meine Freude ist an dir, denn du bist meine Zuflucht. Du bist meine Festung. Und bei dir habe ich alles, was ich brauche. Das ewige Leben, dieses Leben mit dir im Hier und Jetzt. Herr, ich segne meine Geschwister mit Kraft, aber auch mit einem tiefen Hunger, einem tiefen Durst nach mehr von dir. Und Herr, ich möchte einfach euch einladen, dass wir uns einfach eins machen für einen Moment. Und dass wir auf unserem Main-Taunus-Kreis beten für einen Moment. Und dass wir sagen, Herr, wir machen uns eins vor dir. Und wir bitten dich, Herr, dass du mit einer tiefen Ehrfurcht diesen Main-Taunus-Kreis besuchst. Beginne du aber mit unseren eigenen Herzen. Herr, schenk uns den tiefen Hunger nach deinem Wort hier in unserem Main-Taunus-Kreis. Aber beginne vor allen Dingen mit unserem Herzen. Belebe du uns neu. Herr, du hast es schon mal getan vor 100, 110 Jahren hier in meinem Taunuskreis. Und ich weiß, Herr, du kannst es wieder tun. Herr, schenke Erweckung in unserem Land. Aber erwecke unseren eigenen Geist zuerst, unser eigenes Herz zuerst, dass es tiefer hineinkommt in die Beziehung zu dir. Und schenke uns diesen Blick der Ewigkeit mehr und mehr. Herr, dass dieser Blick dominiert in unserem Leben, dass wir durch das Kreuz hindurchschauen können, an jeden Tag aufs Neue. Und dass wir so wie Nehemia und wie Esra und die Leviten bekennen können, dieser Tag heute ist ein heiliger Tag, ist ein Tag, der abgesondert ist für den Herrn. Und Herr, ich stelle mich dir zur Verfügung an diesem Tag. Dieser Tag gehört dir. An jedem Morgen, wenn ich aufstehe, Herr, dieser Tag gehört dir, denn er ist heilig. Denn ich habe eine heilige Gemeinschaft mit einem heiligen Gott in Jesu Namen. Jesu Namen. Herr, offenbare du dich, wer du bist in unserem Leben mehr und mehr. Und lass uns deine Heiligkeit erkennen und unser Leben in dieser Freude in dir gestalten. Denn die Beziehung zu dir, umso intimer sie wird, sie bewirkt nämlich Freude in uns, denn es ist eine Frucht, die du uns schenkst. Liebe, Freude, Barmherzigkeit, Geduld und all die anderen Dinge. Wirke du das ganz neu in uns, Herr, und belebe du uns in Jesu Namen. Amen. Thank you.